Und in Höre Israel geht es heute wieder mit dem Bibelgespräch um das Evangelium des kommenden Sonntags. Nach dem Fest Kreuzerhöhung am vergangenen Sonntag sind wir nun wieder in den normalen Jahreskreis eingestiegen und wir werden die Lesungs- und Evangeliumstexte am Sonntag des 25. Sonntages im Jahreskreis hören. Und wir sprechen heute schon über das Evangelium in diesem Bibelgespräch. Es begrüßt Sie dazu ganz herzlich Gabi Fröhlich. Und mit uns verbunden sind die Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Maria Theresia. Hallo.
Hallo, Gabi.
Grüß dich. Und Schwester Franziska Katharina. Grüß dich, Schwester Franziska.
Hallo, Gabi. Grüß Gott.
Es ist ein recht langes Evangelium aus dem Matthäusevangelium genommen, dort im Kapitel 20, die Verse 1 bis 16a. Wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen wollen, Matthäus 20, die Verse 1 bis 16a. Oder Sie finden im Schott-Messbuch des Lesejahres A den Text ab der Seite 578 folgende im kleinen Schott. Wir beginnen nun also das Bibelgespräch und setzen es unter das Kreuzzeichen und unter die Führung des Heiligen Geistes. Und ich bitte Mutter Theresia, für uns alle ein Gebet zur Eröffnung zu sprechen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen. Mach uns offen für das, was du uns sagen willst. Gib, dass wir erkennen, was wir noch nicht verstehen, und lass uns verstehen, was wir jetzt erkennen. Du bist es, der das Licht der Welt ist, der das Herz eines jeden Menschen erleuchten möchte. Mach uns dafür offen. Sei uns jetzt in dieser kommenden Stunde nahe und segne uns. Amen.
Amen. Hören wir nun den Evangeliumstext aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16a. Bitte, Schwester Franziska.
In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.
Soweit die Worte des Evangeliums. Wir haben nun bei etwas Musik die Möglichkeit, diese Worte in uns sinken zu lassen und zu erspüren, was uns davon anspricht. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb und wir haben den Text des Evangeliums des kommenden Sonntages gehört. Es geht um den guten Gutsbesitzer und ja, hören wir zunächst einfach mal hinein in das, was diese Worte in uns angestoßen haben. Als erstes macht vielleicht Schwester Franziska den Anfang.
Ja, ich bin eigentlich ganz hinten hängen geblieben in Vers 15, wo der Gutsbesitzer sagt, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Also Gott sagt, der Gutsbesitzer sagt nicht, ich habe die Gerechtigkeit geübt, sondern ich war gütig. Weil wir immer wieder über die Gerechtigkeit an dieser Stelle nachdenken, da ist mir jetzt das Wort gütig so aufgeleuchtet vor den Augen. Er bezeichnet sich als gütig, also nicht als gerecht, aber er benutzt das Wort Recht, habe ich eben nachgeschaut. Er sagt im Vers 13, dir, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Und vorher sagt er zu den Arbeitern, die er angeworben hat, geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was Recht ist. Und da scheiden sich ja die Geister. Was ist denn Recht? Die Arbeiter, die von Anfang an gearbeitet haben, fanden es Recht, dass die anderen, die später kamen, weniger bekommen. Das ist ihre Auffassung, die Auffassung des Gutbesitzers ist, ich möchte gütig sein. Er sagt nicht, ich möchte gerecht sein, sondern ich möchte gütig sein. Und das ist dann etwas, das ist mir jetzt so bewusst geworden, was dann zum Neid reizt. Er sagt ja selbst, oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Also es geht letztendlich bei den Diskussionen um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit nicht wirklich um das Thema des Rechts, sondern um meine Reaktion, bin ich jetzt neidisch, weil dem anderen etwas geschenkt wurde? Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Menschliches, dass wir alle von uns selbst persönlich kennen, dass in uns Neid hochkommen kann, wenn wir sehen, jemand anderem geht es besser als mir. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel Jesu, uns in diese Richtung zu lenken, dass wir nicht darauf schauen, dass wir vergleichen, wer bekommt mehr, wer bekommt weniger, sondern dass wir erkennen, dass wir vor Gott alle gleich sind und allen und das Gleiche zusteht. So viel mal in der ersten Runde von mir.
Mhm. Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Ja, das heißt, der Gutsbesitzer, er vereinbart mit den ersten Arbeitern einen Denar. Und dann mit den später kommenden, da vereinbart er keinen Denar, sondern er sagt nur, ich will euch geben, was recht ist. Und die letzten, da ist schon gar nicht mehr die Rede, was sie bekommen sollen, sondern die sind froh, dass sie gerade noch zur letzten Stunde auch noch was tun dürfen. Also sie haben den ganzen Tag darum gestanden und ihnen ging es dabei auch nicht gerade gut, denn sie mussten doch Angst haben, dass sie an diesem Tag wirklich mit leeren Händen nach Hause kommen. Also was da jetzt mehr Mühe war, das überlege ich, wenn ich morgens angeworben werde und weiß ganz genau, der Tag ist gerettet, ich habe meine Arbeit. Oder ob ich da rumstehe und keiner kommt, kein Gutsbesitzer fragt nach mir und ich bin schon fast am Verzweifeln und hätte gern gearbeitet und gerade noch in der letzten Stunde, wenn sie auch nicht so viel bekommen wie die anderen, die den ganzen Tag geschuftet haben, aber doch wenigstens etwas. Und da stelle ich mir vor, das muss natürlich ein Riesenglück gewesen sein, ein tolles Gefühl für die Letzten, dass sie einen Denar bekommen. Also, dass sie praktisch den ganzen Tageslohn bekommen. Also, wer muss das sein? Was ist das für ein großzügiger Gutsbesitzer? Das sind so die Gedanken von den Letzten. Und natürlich ist es für uns Menschen sehr, sehr verständlich, dass wir dann denken, na, also dann mindestens das Doppelte. Und da fängt es an, wo wir Menschen jetzt direkt gesagt, Gott, Gott sein lassen müssen. Der Mensch kann Gott nicht vorschreiben, wem er was und wie und welche Gnade er schenkt. Also das ist jetzt schon mal ein bisschen mehr ins Tiefere, aber das wären so die ersten Gedanken.
Mhm. Danke, Mutter Theresia. Bei mir ist als erstes ein Satz oder ein Gedanke in den Sinn gekommen, den man, ich glaube, deiner Namenspatronin Mutter Theresia zuschreibt. Sie hat, wurde ja mal, ich weiß es nicht, ob es wirklich von ihr ist, aber ich habe so von ihr gelesen, dass sie mal als Eigenschaften Gottes verschiedene Sachen zusammengetragen hat, zum Beispiel Gott ist vergesslich und Ähnliches mehr. Und da kommt dann auch in der Reihe vor, Gott ist kann nicht rechnen, er kann nicht rechnen. Da habe ich wahrscheinlich gedacht, wurde sie von dieser Bibelstelle inspiriert. Gott kann nicht rechnen, er rechnet anders, als wir rechnen. Ja, ich habe auch nochmal versucht, über das nachzudenken, wie ist das mit dem rechten Lohn? Und mir scheint, als ob es da die Haltung wirklich den Unterschied ausmacht. Also dass Gott uns, Jesus uns da in eine andere Haltung hineinführen will. Er sagt ja zu dem einen, wieso, dir geschieht kein Unrecht, da hast du nicht einen Denar mit mir ausgemacht, vereinbart, also ich gebe dir das, was ausgemacht ist. Das heißt, wenn wir in so einer Haltung gegenüber Gott sind, ich gebe meinen Teil und dafür kriege ich dein Lohn, dann wird's vielleicht auch bei diesem ausgemachten Lohn einfach bleiben und ist da nicht sehr viel mehr. Dagegen die anderen, die erwarten wahrscheinlich gar nicht mehr viel. Die haben das Gefühl, ja, sie sind unnütze Knechte. Vielleicht ist da passt auch der unnütze Knecht. Sie haben nicht viel getan, sie haben nicht viel gewirkt. Sie erwarten eigentlich auch keinen großen Lohn. Und in diese Armut hinein schenkt Gott sich mit seiner Fülle. Das heißt, im Endeffekt scheint es mir so, als ob die Armut des Menschen, wenn der Mensch mit leeren Händen vor Gott steht, dass Gott dazu herausfordert, regelrecht sich in seiner ganzen Fülle zu schenken und den Menschen überreich zu belohnen. Während wenn wir mit so einer rechnerischen Haltung auf ihn zugehen und sagen, naja, jetzt aufs Geistliche übertragen, ich gehe in die Kirche, ich tue dies und das und dann gibst du mir, ja, bekomme ich die Sakramente und vielleicht noch das Gefühl, dass halbwegs alles in Ordnung ist und jemand anderes plötzlich dann dasteht und in seinem Alltag alle möglichen Wunder erfährt und man fragt sich, na, wie kommt der denn jetzt dazu? Von dem hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Der ist vielleicht ja doch nicht so ein braver Christ wie ich. Dass da einfach die Haltung den Unterschied macht, dass wenn, ja, Gott liebt es, wenn wir mit leeren Händen vor ihm stehen und dass er sie dann reich füllen kann. Das ist so mein erster Gedanke zu diesem Text. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Nach der ersten Austauschrunde in diesem Bibelgespräch können wir nun den ein oder anderen Punkt vertiefen. Und ich dachte da Mutter Theresia und Schwester Franziska auch nochmal an ein Beispiel, weil ich noch so ein bisschen drüber nachgesonnen habe, dass es ja auch geistlichen Neid geben kann. Und ich glaube, dass das gar nicht so, ja, dass die Versuchung gar nicht so klein ist da. Und mir fiel da zum Beispiel Bernadette Soubirous ein. Ich sah da nämlich, dass der Herr ja die Arbeiter früh am Morgen hinaus sandte. Und dann holte er noch andere um die dritte Stunde, das ist ja so um 9 Uhr rum und da betet ihr Schwestern ja die Non und um 12 ist die Sext und die Terz erstmal um 9 Uhr, dann um 12 die Sext und um 15 Uhr die Non. Also das sind so richtig schöne, dachte ich an regelmäßige Gebetszeiten auch und dann dachte ich zum Beispiel an die Schwestern, zu denen Bernadette Soubirous kam, nachdem sie in Lourdes diese Visionen von der Mutter Gottes hatte Und da kommt halt vielleicht zu Schwestern, die ganz brav ihr Ordensleben geführt haben, sich angestrengt haben und versucht haben, den Geboten zu folgen, ihre Regel einzuhalten. Und so kommt da ein Mädchen, das vielleicht gerade mal ein bisschen Rosenkranz beten kann und die Grundgebete. Und das war es vielleicht erstmal. Und die hat halt so die Mutter Gottes selber gesehen. Und das ist ja immer wieder so gewesen, auch in der Geschichte, dass das auch Neid hervorgerufen hat. Und irgendwie kann man das verstehen, ja, ne, oder?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass man das verstehen kann. Und genau das ist nämlich die Frage, wie gut komme ich mir selber vor? Und da kann das sein, dass ich sage, Bernadette, wieso du? So minderbegabt und also ich mit meiner Frömmigkeit oder mit meiner asketischen Haltung und mit dem, was ich schon alles geleistet habe, da wäre es doch eher passend gewesen. Und ich glaube, das ist das genau, wo wir Menschen einfach einsehen müssen, wer sind wir denn schon vor Gott? Und wie können wir von uns aus beurteilen, wie ein Mensch vor Gott steht? Ich sage das nochmal, da müssen wir Gott wirklich Gott sein lassen. Aber ich meine, es klingt natürlich sehr, sehr kleinkariert, wenn man das so von Schwestern also erwarten könnte oder so mal so ausführen könnte, dieses Ordensleben mit allen asketischen Überwindungen und in Treue das Priviergebet verrichtet. Das sind ja schon alles Leistungen. Und genau das ist es, worauf es nicht ankommt anscheinend, auf die Leistung, das, was der Mensch leistet. Ja, das wäre nämlich genau die Bezahlung, die dann die Ersten erwarten. Es heißt da, sie aber glaubten, mehr zu bekommen. Ja, eigentlich mit Recht. Aber was ist mehr? Was ist das mehr? Ja, so meine Gedanken.
Ja, nämlich ich denke mir, wahrscheinlich haben wir ein gutes Kriterium, wenn wir denken, wir versuchen unser Möglichstes, also gerade ihr als Schwestern im Orden habt da ja, da ist es noch stärker sichtbar auch, nicht, dass man versucht einfach sich treu an das Gebetsleben zu halten und dann stellt man sich vor und dann kommt jemand und hat meinetwegen die Mutter Gottes gesehen oder so und dann noch ganz einfach ganz frei sich mit demjenigen freuen zu können, ohne ein Fünkchen Neid, ne? Ohne ein kleines Fünkchen. Das ist, ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich glaube, mir wird das nicht so leicht fallen. Da würde ich denken, ach Mensch, ich hätte sie auch gern gesehen. Ja. Genau.
Ich glaube, da kommt das dann zum Tragen, wenn wir uns als Glieder des einen Leibes verstehen. Wenn dann ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ja, das wäre dann so anscheinend die richtige Haltung, dieses Zusammengehören. Also wir wissen, wir gehören zusammen. Jeder bekommt seine Gnade, jeder bekommt seinen Denar. Und das Ganze ist eigentlich zur Ehre Gottes, nicht zu meiner Ehre. Und wem es um die Ehre Gottes geht, der, denke ich mal, wird sich bemühen, wirklich neidlos anzuerkennen und zu loben und zu preisen, was Gott den Menschen schenkt. Nur wenn es mir um mich geht, dann werde ich natürlich total stinkig, das ist klar. Ja.
Schwester Franziska? Ja,
vielleicht ist der Gedanke dann auch wichtig, einfach mal auszusprechen, dass wir uns das Himmelreich nicht verdienen können, wir Schwestern genauso wenig wie jeder, der nicht im Kloster lebt. Und es gibt keine Wertung. Wir sind zu diesem Leben berufen und wir versuchen in Treue dieses Leben zu leben. Und es ist letztendlich, ich sage das jetzt einfach mal so, leichter, als wenn ich im Berufsleben, im Familienleben stehe und da versuche wirklich auch Akzente zu setzen und Fixpunkte zu haben. Da bekommen wir es durch unsere Struktur wirklich leicht gemacht. Weil wenn es läutet, lassen wir alle stehen und liegen und gehen ins Gebet. Welche Mutter kann sich das leisten, wenn es 11 Uhr schlägt, dann in die Kirche zu rennen, wenn das Essen auf dem Tisch stehen muss? Insofern, wir können uns das Himmelreich nicht verdienen, wir können nur den Platz einnehmen, auf den wir gestellt sind und es ist ein Geschenk. dieses Geschenk dürfen wir dankbar annehmen und wir müssen es auch dem anderen gönnen, dass er sein Geschenk hat. Aber es gibt da kein Vergleichen. Und jeder einzelne Mensch hat seinen ganz persönlichen Weg, dass da Neid aufkommen kann, ist menschlich, sagte ich vorhin auch, das ist auch verständlich, aber es ist die Frage, wie gehe ich dann mit diesem Neid um? Kann ich dann trotzdem das überwinden und es von einer anderen Perspektive sehen, nämlich von der Perspektive Gottes? Das sind ja immer zwei Blickrichtungen. Ich kann als Mensch drauf schauen, ich kann auch versuchen, das von Gott her anzuschauen. Und dieses Gleichnis mit dem Gutsbesitzer, da lenkt Jesus unsere Augen ja auf diese Perspektive. Wie sieht es vor Gott aus?
Ich denke da auch an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wo ja der ältere Sohn am Ende so ein bisschen auch in dieser Situation ist, nicht? Das ist ja eine ähnliche Situation. Er sagt, ich bin jeden Tag bei dir, hab dir treu gedient und für mich gab es nicht dieses Festmahl, wo der Vater sagt, du hast alles, was mir gehört, gehört auch dir. Also das ist vielleicht das, was wir, wofür wir das Empfinden vielleicht verlieren, wenn wir so dicht dran sind manchmal, nicht? Dass wir sagen, genau, uns scheint das Fest für den verlorenen Sohn etwas Besonderes zu sein als der Alltag mit dem Vater. Und eigentlich ist das falsch.
Und da kommt es natürlich darauf an, habe ich denn einen Frieden in mir, wenn ich in der Rolle des älteren Sohnes bin aber mit meinem Leben zufrieden und im Einklang, dann werde ich es dem jüngeren Bruder gönnen. Wenn ich aber meinen inneren Frieden nicht habe, dann werde ich aufbegehren. Das sehe ich bei diesen Arbeitern, die von Anfang an gearbeitet haben, auch. Irgendwie haben die nicht ihren Frieden. Sie könnten doch eigentlich zufrieden sein, denn sie haben das bekommen, was ausgemacht war, einen Denar. Sie wussten morgens um 6 Uhr, Gott sei Dank, heute Abend kann ich meine Familie ernähren. Also mein Tag ist jetzt gerettet und die Versorgung meiner Familie ist gerettet. Da könnten sie doch eigentlich zufrieden sein, aber irgendwo haben sie den Frieden nicht, sonst käme das jetzt nicht, käme dieser Neid nicht raus. Und das ist für mich also auch ganz wichtig, bin ich jetzt an der Stelle, wo ich stehe, wo Gott mich hingestellt habe, wirklich im Frieden. Dann wird es mir auch leichter sein, mich von solchen Gefühlen des Neides oder anderen menschlichen Gefühlen zu lösen oder, sagen wir mal, sie zu überwinden. Aber an diesem Frieden muss ich natürlich auch mitarbeiten. Und das geht natürlich auch dadurch, dass ich mich versuche, immer wieder in diese Gegenwart Gottes hinein zu begeben, um von ihm diesen Frieden geschenkt zu bekommen, den ja nur er geben kann.
Ja. Ich denke an eine Begebenheit, die hat in Frankfurt gespielt. Und zwar war da ein Mann, der hat ein Hotel besessen und in diesem Hotel, da wurden sehr viele junge Frauen verführt und er hat da viel Geld rausgeschlagen und hat wirklich ein übles Leben geführt, hat sehr vielen Menschen geschadet. Und genau dieser Mann bekam Krebs und kam ans Sterben und wurde von einem katholischen Priester, den hat er sich dann plötzlich gewünscht, kam ein katholischer Priester und hat mit ihm gesprochen. Und dieser Mann, der hat auf seinem Sterbebett derartig bereut, er wurde nicht fertig, sein Leben zu bereuen und bekam von dem Priester die Absolution und die Heilige Kommunion, also die Krankensalbung, alles, was er sich so gewünscht hat und war zum guten Schluss im Frieden mit Gott. Ja, er konnte sein Leben jetzt so Gott überlassen. Und der Priester, der hat das in der Predigt erzählt, der Priester war sehr glücklich und hat sich gefreut, dass dieser Mann sich auf dem Sterbebett bekehrt hat. Aber die Leute, die wussten, was er für ein übler Kerl war, die haben sich maßlos aufgeregt. Und das ist etwas, was einem dann schon so unter die Haut geht. Die sagen, wie kann das sein, dass der in letzter Minute genau dorthin kommt, wo wir auch hinwollen? Also diese Bekehrungen, das ist für fromme Christen in Anführungszeichen manchmal auch eine Herausforderung, wo man sagt, jetzt bekommt er genauso viel wie wir. Der bekommt genauso den Himmel wie wir.
Nicht nur für fromme Christen. Mir fällt dabei ein, dass wir mal in einer Gefängnisgruppe einen Gefangenen hatten, also in der Emmaus-Gruppe im Gefängnis einen Gefangenen hatten, der war so ein bisschen aus Neugier gekommen und hat dann, hatte einfach mal reingeschnuppert. Der war selber nicht getauft, war aus der ehemaligen DDR, hatte nie Kontakt zur Kirche gehabt, war ein muskulöser junger Mann. Und der Judo-Profi gewesen oder sowas. Auf jeden Fall sagte der hörte sich das an, was wir da so sagten. Und dann sagte er, ihr Christen seid schon komisch, meinte er. Ihr kommt hier rein ins Gefängnis, strampelt euch ab, gebt euch eine Mühe mit uns Gefangenen. Ich habe in der Schweiz ein volles Konto. Wenn ich hier rauskomme, gehe ich zu meiner Freundin zurück, genieße mein Leben. Und dann sagt ihr mir, am Ende reicht es, wenn ich dann sage, lieber Gott, ich bereue. Und dann komme ich auch in den Himmel, genauso wie ihr. Irgendwie ist das doch nicht gerecht, sagte er aus der ganz anderen Perspektive heraus. Ja. Und wir haben dann nachgedacht und haben ihm gesagt, du, Jürgen, du täuschst dich. Es ist nicht so, dass du dein Leben mehr genießt mit deinen Tausenden auf dem Konto und so. Wir finden das jetzt schon klasse. Also wir würden niemals tauschen wollen mit deinen Tausenden und dem jetzt hier ins Gefängnis gehen. Für uns ist das eben das Allerbeste. Und ich glaube, das war so das Gefühl, das wir damals hatten. Er stellte sich so vor, wenn man sozusagen jetzt noch alles aus dem Leben rausschlägt und sich dann am Ende bekehrt, das ist das Beste. Aber eigentlich ist es hier so, dass es das Beste ist, gleich sofort damit anzufangen. Und ja. Im Grunde hat dieser Mann, der Menschen ruiniert hat und sein Leben selbst ruiniert hat, eigentlich müsste man ihn bemitleiden, dass er erst am Ende drauf gekommen ist. Nämlich er hat den ganzen Anfang ja verpasst.
Genau. Aber die anderen Leute, die hatten da ein Problem mit. Dass der jetzt, das war so öffentlich in dieser Stadt, dass alle Leute das wussten. Ja, und er wurde auch dann katholisch beerdigt mit Priester. Also alles war dann so stimmig und alle Leute wussten, was der für ein Leben geführt hatte. Statt sich dann mitzufreuen, dass er sich bekehrt hat, das fiel sehr, sehr schwer.
Das ist wahrscheinlich genau das, was in diesem anderen Gleichnis da zum Tragen kommt, nicht? Der ältere Sohn, der dem Verlorenen das Fest nicht gönnt am Ende. Und da sind wir auch genauso wie in dem jetzigen Evangelium gefragt, ob wenn wir Neid fühlen, und da ist wahrscheinlich keiner von uns ganz vorgefeit, dass wir dann diesem Gefühl mal nachspüren und gucken, was ist denn da eigentlich in unserer Haltung gegenüber Gott nicht richtig gewickelt? Also sind wir nicht wirklich zufrieden, im Frieden mit dem Platz, den wir selber haben? Das deutet ja meist darauf hin, auf das, was Schwester Franziska vorhin sagte. Ich denke, wir können an der Stelle noch ein wenig Musik hören. Und unsere Hörerinnen und Hörer sind auch gerne eingeladen, sich mit einzubringen in dieses Bibelgespräch unter 089-517-008-008. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb heute über den Text, Bibeltext, Evangeliumstext aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16a. Es geht um den Gutsbesitzer, der seine Arbeiter scheinbar ungerecht entlohnt, weil er den Letzten dasselbe gibt wie den Ersten. Und der Satz am Ende, über den wir besonders nachgedacht haben, oder ist derjenige gewesen, oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin, an diejenigen gerichtet, die sich darüber ärgern, dass die am Schluss zum Arbeiten gekommen sind, genauso viel bekommen wie jene, die früh am Morgen zum Arbeiten in den Weinberg gegangen sind. Ja, das wird dann noch abgeschlossen durch den Satz, so werden die Letzten die Ersten sein. Ich habe noch gerade eben gedacht, dass das ein Evangeliumstext ist, der wahrscheinlich unserem Papst Franziskus besonders lieb ist, weil er ja auch nicht müde wird, über die Barmherzigkeit zu sprechen. Immer wieder ist das so ein Grundtenor seiner Lehre, seiner Predigten auch. Vor kurzem erst war es wieder die Barmherzigkeit als Eigenschaft, als das Hauptmerkmal der Mutter. Und er hat auch die Eltern dazu gedrängt, ihren Kindern die Haltung der Barmherzigkeit beizubringen und vorzuleben. Und da fällt mir auch ein, dass auch gerade jetzt im Zusammenhang mit Papst Franziskus viel von Barmherzigkeit die Rede ist, die Barmherzigkeit, die Stärke des als das Recht und dass man doch Barmherzigkeit vor Recht walten lassen solle. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor kurzem erst noch mit einer Gruppe auch darüber gesprochen habe und da immer so gesagt, wo geklagt wurde, also es war eine Gruppe von Katholiken, die klagten, ja, dass man heutzutage immer alles mit so einem Barmherzigkeitsbrei überdeckt und dann die Gerechtigkeit Gottes, denn Gott ist ja auch der Gerechte, völlig überdeckt und zugekleistert werde damit. Und dann haben wir darüber weitergeredet und uns ist aufgegangen, dass eigentlich die eine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ja gar nicht zu haben ist, nämlich erst wenn Gott der gerechte Richter ist, also ein gerechter Richter, der ein Recht hat, das er einfordern kann, dann erst kann er uns gegenüber auch Barmherzigkeit walten lassen, weil er dann eben von seinem Recht absieht. Also genau, der Eindruck blieb schon da am Ende. Wir haben das Gefühl, eigentlich kein wirkliches Gefühl mehr dafür, dass unser Gott eigentlich noch so ein Gutsbesitzer ist, der Rechte hat. Und wir haben das Gefühl, eigentlich stehen uns alle Rechte zu. Also das war so ein bisschen der Eindruck, den wir hatten. Wie kommt euch das vor?
Also bei mir kommt da sofort, ja, gerecht, aber eine Gerechtigkeit aus der Liebe heraus. Denn wenn wir daran glauben, dass das Wesen Gottes Liebe ist, dann ist alles, was er entscheidet, alles, was er verfügt, letztendlich Liebe. Und genau die Liebe möchte ja auch gerecht sein. Und wenn Eltern zum Beispiel aus Liebe zu ihren Kindern gerecht sind, da wird das doch eher angenommen, als wenn das irgendwie willkürlich scheint. Also so sehe ich das, dass Gottes Gerechtigkeit dem Wesen, seinem Wesen entspringt. Er kann nicht ungerecht sein. Er kann auch nicht das Falsche jetzt machen oder irgendjemand übervorteilen. Denn Gott sortiert ja die Menschen nicht aus, dass er die oder jene mehr liebt, sondern er ist wirklich im Recht. Er ist gerecht. Er verteilt oder er liebt auch in Gerechtigkeit, nämlich alle. Er meint wirklich alle und er schließt niemanden aus.
Und wenn wir jetzt mal beim Bild der Eltern bleiben, kann Gott auch streng sein?
Manchmal kapieren wir es nicht. Also wenigstens habe ich das an meinem eigenen Leib erfahren, dass mir das und jenes nicht gelungen ist und ich fand es irgendwie nicht so gut. Aber wenn es mir gelungen wäre, dann wäre es wohl übel für mich ausgegangen. Und Gott hat das verhindert. Also manchmal ist die Liebe auch derart, dass sie in weiser Voraussicht etwas verhindert. Und das kann man als Strenge erfahren oder empfinden.
Ich darf nun Frau Müller aus Ravensburg in unserer Runde begrüßen. Hallo, Frau Müller.
Grüß Gott. Bei mir gefällt das Evangelium auch gut. Also ich denke, es wäre gut, wenn wir heute auch nach dem Gerechtigkeit, also nach der Barmherzigkeit bezahlen würde, so dass jeder leben könnte. Also der Erste wie der Letzte. Aber heute wird halt leider so nach Einschätzung und so dass halt der Erste ja viel weniger kriegt wie und der Letzte, zum Beispiel der Sechste, da habe ich dann wieder ein Problem. Wenn der dann das Gleiche kriegen würde, ich so, dann wäre ich zufrieden.
Wenn der Erste gleich viel kriegen würde?
Ja, also wie der Letzte, aber oft ist so gesagt, dass der Letzte heute, also nach ja, persönliche Einschätzungen, zum Beispiel EG2 und der letzte EG12, Gott, dann ist dann nimmer die Barmherzigkeit, sondern Willkür.
Sie empfinden die Welt drumherum oft als willkürlich und als so, dass dass es ein großes Gedränge um den ersten Platz gibt?
Ich sage ja auch nicht, Gottes Gerechtigkeit.
Ja, das stimmt, dass viele Menschen empfinden, gerade diejenigen, die vielleicht nicht nach weltlichen Kriterien genauso fit und tough und ich weiß nicht, was man alles heute sein soll, schnell und gut organisiert und ich weiß nicht, was alles sind, wie andere, dass solche Menschen oft die Welt als sehr unbarmherzig und auch deshalb auch ungerecht empfinden. Frau Müller, das meinen Sie auch, oder?
Genau, ja.
Danke, Frau Müller, noch für diesen Hinweis, dass wir einfach auch nochmal schauen, wie sieht's denn nicht nur innerhalb von uns aus, wie empfinden wir vielleicht auf geistliche Weise Neid, sondern eben Gott stellt für diejenigen, die eher, ja, oder die nicht so mit gleichen Möglichkeiten ausgestattet sind von Anfang an, genau, denen schenkt er die Gerechtigkeit wieder eben dadurch, dass er eben nicht diese Kriterien gelten lässt, eben die sonst in der Welt gelten. Seht ihr das auch so, Mutter Theresia, Schwester Franziska?
Ja, ich glaube, das scheint uns durch dieses Gleichnis ja auch durch. Denn ich habe mich gefragt, warum geht der Gutsbesitzer denn um die 11. Stunde nochmal auf den Marktplatz? War es denn notwendig? Hat er wirklich noch Arbeiter gebraucht? Er hatte doch jetzt schon eine ganze Menge. Dass er vielleicht zur 9. Stunde nochmal geht, kann man nachvollziehen. Es gab so viel zu tun, er konnte noch ein paar brauchen, aber zur 11. Stunde. Und die zweite Frage, warum standen denn diese Arbeiter noch auf dem Marktplatz? Warum hat man sie denn nicht genommen? Sahen sie ein bisschen schwächer aus? Hatten sie eine Behinderung? Hat man ihr nicht so getraut? Also warum wurden die anderen zuerst genommen? Und ich glaube, das hat wohl schon auch damit zu tun, oder wir können es auch im Bild so sehen, dass Gott wirklich jedem nachgeht, auch dem, der jetzt nicht so tough ist, der nicht so als sich Superman verkaufen kann und der nicht jetzt strotzt vor Kraft, dass er dem Letzten dann auch diese Chance gibt. Und in diesem Gleichnis sehen wir, der Letzte ist dann derjenige, der zuerst sein Geld bekommt, der also belohnt wird, und zwar genauso wie die anderen. Also da scheint mir halt doch auch das Wesen Gottes durch dieses Gleichnis. Gott ist derjenige, der auch noch zur vorletzten Stunde auf den Menschen zugeht und ihm nicht nur eine kleine Chance gibt, sondern genau dieselbe Chance wie demjenigen, der gleich zu Beginn der Arbeitszeit auf der Matte gestanden hat. Und da fällt mir dann der Satz dazu ein, wenn wir über die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit nachdenken, fällt mir diese Formulierung ein: Gott hat das Recht, barmherzig zu sein. Also es gehört auch zu seiner Gerechtigkeit, barmherzig zu sein, auch wenn wir mit menschlichen Maßstäben sagen, das ist aber jetzt auch gar nicht gerecht. Menschlich gesehen mag es so sein, aber von Gott her muss ich dann ihm zugestehen, dass er das Recht dazu hat, die Barmherzigkeit dort zu üben, wo sie angebracht ist. Und das kann letztendlich ja nur er entscheiden, wir nicht. Unser Denken geht oft in eine andere Richtung.
Ja, ein herzliches Dankeschön an Frau Müller für diese Leseperspektive für das Evangelium auch noch zu sagen. Ja, wir wissen ja nicht, warum die anderen nicht geworben wurden. Vielleicht konnten sie einfach nicht, vielleicht waren sie auch nach den Kriterien der anderen, die Arbeiter suchten, nicht gut genug. Und Gott sieht da anders und wir brauchen nicht für ihn so viel zu leisten. Wir brauchen eigentlich gar nichts zu leisten, sondern es ist seine Güte, die uns den Lohn schenkt. Vielen herzlichen Dank, Frau Müller. Und ich begrüße nun Frau Schuster aus Waldkraiburg.
Grüß Gott. Gott. Guten Nachmittag an alle. Ich möchte nur erzählen, es hat mich schon berührt, das Evangelium. Und es wäre wirklich schön, wenn schon jemand erwähnt hätte, dass das immer so wäre. Nur ist es so, es gibt so viele letzte Leute, die Erste sein wollen. Und das funktioniert dann nicht.
Also so in dieser Welt schon versuchen, sich auf den ersten Platz vorzuarbeiten.
Ja, genau. In dieser Gegenwart schon den, ja.
Man strengt sich an und strengt sich an und erreicht den Platz nicht.
Naja, eben erreicht den Platz nicht. Kann ich von mir selber sagen, ich war einmal 7 Jahre lang war ich eigentlich sehr gesund. Und dann kam nachher wieder eine Phase, wo ich nicht gesund war.
Genau, da möchte man dann manchmal schon verzweifeln, wenn es dann immer wieder nicht klappt und man sich müht und müht, nicht? Ja, Was sagt uns da das Evangelium, Schwester Franziska, Mutter Theresia?
Ja, ich kann da nur noch mal sagen, wenn wir den Herrn oder das, was er uns gibt, annehmen, weil er es uns gibt. Und da kommt es halt schon sehr drauf an, was er meint, was für unser Heil gut ist. Zum Beispiel hört man ja auch immer sehr oft, wenn Menschen krank werden oder unheilbar krank werden, ja, das habe ich doch wirklich nicht verdient. Und bei Gott sieht es ganz anders aus. Er ist ja nicht derjenige, der Krankheit oder Unglück als Strafe verhängt. Aber es ist sehr, sehr schwer, da immer wieder dahinter zu schauen. Also hinter diese Zulassungen. Das ist nicht einfach. Und doch, bei Job, kann man das ja auch sehr gut nachlesen, wie Job ja Gott so zur Rechenschaft ziehen wollte. Warum und weshalb und wieso er das und das und jenes zugelassen hat. Und dann kommt er im Gespräch, als Gott ihm Antwort gibt, kommt er doch zu der Einsicht, wer bin ich, dass ich Gott zur Rechenschaft ziehen könnte? Ich beuge mich nieder und bete an. So ähnlich geht es dann aus. Also diesen Gott anerkennen. Anders kann ich mir es nicht denken. Denn wir können ja nicht anfangen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist es eigentlich, was sehr viele Menschen tun möchten oder auch tun. Wenn der das so und so zulässt, dann kann ich nicht mehr glauben. Dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Aber es ist auch unsere Kurzsichtigkeit, dass wir ja nicht das Ganze im Auge haben. Mhm. Und trotzdem, man muss es wirklich zugeben, Leid und Kreuz und Krankheit ist und bleibt ein Geheimnis. Mhm. Da gibt es keine billigen Antworten.
Ich denke auch mal, wenn wir jetzt das Evangelium, das wir heute betrachtet haben, nehmen, da denke ich auch, es wäre wahrscheinlich auch für die Letzten leichter, genau sich zurechtzufinden, wenn es unter den meinetwegen Fitten, Gesunden und so weiter nicht so ein Gedränge gäbe und jeder sich nicht damit auch ja daraus sein Wertbewusstsein ziehen würde. Wenn wir als gesamte Gesellschaft, Gruppe auch nicht immer so auftrumpfen würden mit dem, was wir alles können, dann würden diejenigen, die nicht so viel können, sich auch eben nicht so ständig hinterher fühlen und so herabgesetzt und nicht viel wert. Wenn wir alle Gottes Optik einnehmen würden und uns klar machen würden, was Gottes Perspektive ist auf das Ganze, dann wäre es wahrscheinlich für alle anderen auch wieder leichter, sich da in ihrem Platz im Frieden wiederzufinden. Aber dadurch, dass wir uns alle als diejenigen gebären, die sagen, wieso, ich habe doch ein Anrecht darauf und wir haben alle das Gefühl, ein Recht auf alles Mögliche zu haben und klagen dann Gott an, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, weil wir vielleicht weniger kriegen als andere, dann spiegelt das auch so ein gesamtgesellschaftliches Befinden wider. Und wir laufen gemeinsam an dem vorbei, was Gott eigentlich ist, nämlich derjenige, der eigentlich alles Recht auf seiner Seite hat, wenn wir mal anerkennen, dass er derjenige ist, der die Kriterien auch setzt und der sich dann eben auch als gütig erweist, wenn wir unser ganzes Vertrauen so auf ihn setzen können.
Ich glaube, genau das ist das Wort Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue, dass er es gut macht, dann wird's leichter, finde ich. Wenn ich jemand misstraue, dann kann ich ja wirklich nichts gelten lassen. Dahinter frage ich ja auf alle Fälle alles. Aber dieses Vertrauen, das bringt mich in eine Haltung, dass ich aufgehoben bin, auch wenn ich nicht mehr bekomme als einen Denar. Aber es wird mir genügen, weil er in mir gibt, denn er hat es mir ja zugesprochen. Und vielleicht entfällt dann auch ein bisschen dieses Gefühl von Neid, wenn ich selber nicht zu kurz komme oder mich nicht so als zu kurz gekommen fühle, denn das ist ja oft das, was Neid auslöst. Ich möchte es auch besser haben. Aber wenn ich in diesem Vertrauen bin, dann habe ich ja in meinem Herzen Frieden und ich fühle mich in seiner Hand aufgehoben.
So kann uns dann auch dieses Gefühl des Neides oder der Unzufriedenheit wieder zu Gott zurückführen, wieder eine Umkehr bewirken. Ja, ich denke, an der Stelle können wir uns noch kurz austauschen, was wir so mitnehmen in die nächste Woche. Vielleicht noch ein paar kurze Takte Musik, bevor wir dann uns gegenseitig diese kurzen Vorsätze oder Gedanken mitteilen. Kommen wir nun zur letzten Austauschrunde in diesem Bibelgespräch. Was nehmen wir mit in die kommende Woche? Was ist bei uns so hängen geblieben, Schwester Franziska?
Ja, mir ist nochmal so bewusst geworden, jetzt im Laufe des Gesprächs, auch durch die beiden Hörerinnen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was so weltlich in Anführungszeichen ist, also die Maßstäbe der Welt und die Gerechtigkeit der Welt und die Maßstäbe Gottes. Und wir können die Welt nicht herumdrehen, wir können der Welt nicht vorschreiben, mit den Augen Gottes zu sehen, aber wir können es vorleben. Und ich nehme mir vor, für diese Woche sehr viel mehr an diese Barmherzigkeit Gottes zu denken und sie versuchen, in meinem Umfeld auch zu leben. Denn wenn wir als Christen uns darum bemühen, immer Christus ähnlicher zu werden, Spiegelbild Jesu zu sein, dann müssten wir eigentlich diese Barmherzigkeit Gottes immer mehr aussehen in die Welt, damit ja, dass die Berechnungen der Welt vielleicht weniger werden und es mehr Barmherzigkeit gibt, auch unter uns Menschen. Aber da müssen wir, glaube ich, auch sehr viel an Samen ausstreuen und da müssen wir bei uns selbst anfangen. Und in jedem Umfeld, in dem wir leben, können wir anfangen. Und wenn es nur das kleinste, privateste Umfeld ist, es wird sich dann auswirken. Also mit den Augen Gottes zu sehen, aber auch so zu handeln. Von meiner Seite.
Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Mir ist jetzt noch aufgegangen, also die Letzten, die haben sich mit Sicherheit überschwänglich bedankt für den großzügigen Arbeitslohn. Und dann stelle ich mir vor, je weiter der Herr, der Verwalter aufgerückt ist, umso mehr hat die Dankbarkeit abgenommen. Und ich stelle mir dann vor, dass die Ersten, dass die schon gerade gar nicht mehr gedankt haben für den Arbeitslohn. Obschon es doch nicht ihr Verdienst war, dass der Gutsbesitzer sie angeworben hat. Es war ja schon ein Geschenk, dass sie in seinen Weinberg durften. Aber dieser ganze Neid hat sie dermaßen verdrossen, dass sie vergessen haben, sich zu bedanken. Sie haben dann nur die Forderung gestellt, wieso und weshalb wir nicht mehr. Und da glaube ich, dass die Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was er uns gibt, ganz gleich wie es aussieht, dass wir die üben. Und indem wir diese Dankbarkeit üben, denken wir immer mehr an Gott und Dankbarkeit schafft ein zufriedenes Herz. Und das ist das, was ich mir für die nächste Woche vornehmen will, in Dankbarkeit auf das zu reagieren, was er mir schenkt.
Bei mir geht es in die ähnliche Richtung, eben diesen wieder in den Blick zu nehmen, bin ich zufrieden im guten Sinne, im Frieden mit meinem Platz und kann ich mich freuen über andere, die ihren Weg gehen. Und ich wünsche mir das auch für alle Hörerinnen und Hörer, dass sie das auch so spüren können. Ich bin ganz im Frieden mit dem Platz, den Gott mir zugewiesen hat und kann dadurch auch in Fülle den ganzen Lohn empfangen. Ja, herzlichen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska und unseren Hörerinnen für die Beteiligung an diesem Bibelgespräch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch schon. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche allen noch einen gesegneten Nachmittag und Abend. Und wir setzen ans Ende dieser Sendung auch noch ein kurzes Gebet, bevor dann um halb das Abendgebet die Vesper folgt.
Herr, wir danken dir, dass du uns alle meinst, dass du nichts verabscheust von dem, was du geschaffen hast, sondern dass du uns in überschwänglicher Liebe gewollt und erdacht hast. Dafür möchten wir dir danken. Und wir wollen dich bitten, dass du unseren Lebensweg Tag für Tag segnest, dass wir danken für deinen Segen und dass wir in dir immer wieder diesen gütigen und barmherzigen Gott sehen und erfahren dürfen. Amen.
Amen.